Mrs. May schob die Brille auf der Nase nach oben und hinterließ dabei einen Fleck von der Druckerschwärze an ihrem Finger. Nachdem ich mich umgeblickt hatte, wandte ich mich der französischen Tür zu, durch die die Morgensonne fröhlich und gelb vom Hof hereinschien. »Hallo, Mrs. May«, riefen eilige Stimmen. »Morgen, Heimleiterin. Bis bald.« Tick-tack, tick-tack. Den Worten folgte das Klappern der flachen metallischen Absätze der derzeit unverzichtbaren Princess Dice auf dem polierten Holzboden. Ohne eine Antwort der Heimleiterin abzuwarten, wirbelte ein Trio durch die doppelte Glastür auf das verrückte Pflaster der Veranda. Tick-tack, tick-tack. Die glänzenden Absätze trafen im Zweivierteltakt auf den Stein. Und die jungen Frauen verschwanden mit der Energie des Spätdranseins um die Gestern-Heute-Morgen-Hecke. Mrs. May reckte den Hals, als die jungen Frauen vorbeiliefen. »Morgen, Barbara. Hallo, Fiona. Hallo, Jane. Kein Grund zur Eile, Mädchen. Ihr habt noch genügend Zeit.« Ihre Stimme folgte ihnen wehmütig, vergeblich. Mit goldenen Heiligenscheinen von der Morgensonne um ihre Bobs waren die drei schon aus dem Blickfeld. Ach, dieser Abgang machte es nur noch schlimmer. Ich wurde nicht erkannt, andere schon. Nicht einmal meine Gereiztheit stand mir zu. Es gab sie nur in Opposition. In meinem Zimmer war ich noch immer irritiert von diesen Weißen. Um meinen Ärger zu beschwichtigen, zerriss ich den Zettel in winzige Stücke und warf sie durchs Fenster in den Hof. Wer konnte angerufen haben? Maiguru war die einzige Person, der ich die Nummer in Harare geschickt hatte. Würde sie wirklich anrufen? Fragte ich mich zitternd am Rand von elendem Selbstmitleid. Ich vermutete nicht, denn sie hatte alle Hände voll zu tun mit Baba Mukuru. Wie auch immer, ich fühlte mich immer noch schuldig. Würde eine Frau mit einer Person sprechen, deren Mutter sich verschworen hatte, ihren Mann umbringen zu lassen? Kein Wunder, dachte ich unglücklich, dass mein Onkel mich verstoßen hatte. Um mit der Realität fertig zu werden, atmete ich mehrmals tief durch. Und danach war es an der Zeit, erneut ein Lächeln aufzusetzen, hinauszugehen und mich leise an der im Moment zufriedenen Heimleiterin vorbeizuschleichen. Ich glaube jedoch, dass das Kommunizieren mit Mrs. May gut für mich war. Ich hatte mich mit niemandem im Twiss Hostel angefreundet. Zweifellos, weil ich älter war als die anderen Bewohnerinnen und wahrscheinlich noch aus anderen Gründen. Mrs. May gab mir das Gefühl, dass ich Teil des Lebens war, auch wenn mein Leben schmählich und gänzlich unbekannt war. Niemand wusste, dass ich zwei ganze Schuljahre lang die Schülerin mit der besten mittleren Reife in Sacred Heart gewesen war. Es war ein Leben am sozialen Rand, im Zentrum der Ausgrenzung. Draußen in der Stadt meandrierte das Leben wie ein Fluss durch sein Bett voller kostbarer Dinge und Möglichkeiten. Denn in jenen Tagen war Harare vermögend. Viele Menschen lebten in Wohlstand und zeigten ihren Reichtum offen, nicht mit der verächtlichen Arroganz von heute, die aus eiternden, vom Glühen des Goldes nicht ausgebrannten Winkeln tief in ihrem Inneren stammt, sodass sie die Nase gegen den Gestank hochhalten müssen. Es stimmt, dass der Reichtum damals gleichmäßiger unter den Bewohnern der Stadt verteilt war und alle glaubten, dass auch sie demnächst vom Glück begünstigt würden. Tropfen edlen Metalls glitzerten an den Ohren der Frauen. Ketten lugten zwischen Brusthaar und Brüsten hervor. Besetzt mit sagenhaften Steinen funkelten Besitztümer an Fingern, deren Eigentümer sich für so nobel erklärten, wie das Erz, das die Bergbaufirmen schürften. BMWs schnurrten vorbei, Mercedes-Benz, Rolls-Royce und Jaguars, als wäre der Parkplatz unter den Jacarandas von Sacred Heart migriert und hätte die Hauptstadt kolonisiert. Die Nicht-Ehefrauen, die in diesen Wagen saßen, schauten an ihren zu blassen, teuren Nasen entlang, voller Verachtung dank der Aufmerksamkeiten verheirateter Männer und der Brosamen des Kapitals. Doch diese Elite war gut genug für uns in Harare in jenen Tagen. Ihre scharfen, aber gelangweilten Blicke waren noch nicht unstet vor Angst, dass andere sich ihnen nähern könnten, eine Bande lächelnder Jugendlicher mit glasigen Augen oder böse, moralisch gehandicapte Zuzis. Es war die Sonnenscheinstadt, in der unter den wilden Flamboyantbäumen warme Lichtflecken auf dem Pflaster tanzten. Die Luft war frisch, angstfrei, unverschmutzt. In den Geschäften lag viel mehr von dem aus, was gebraucht wurde, und viel weniger von dem, was nicht gebraucht wurde. In dieser friedlichen Umgebung konnten Harares Neureiche nicht gierig sein. Sie hatten einfach eine Affinität zu Überfluss. Eine Begabung, Geld zu machen, die andere nicht hatten. Alle beneideten sie und träumten davon, etwas zu haben, was andere nicht hatten. War man reich, brauchte man keine Angst zu haben, weil nichts daran falsch war. Man war nur gemacht. Denn entsprechend meinen Überlegungen zu UNU bewirkte Reichtum nichts anderes, als eine Person zu machen. Dieses Wissen trieb das Streben der Bürger nach Geld an. Das Verlangen nach Zeichen von Besitz wurde immer größer, so wie das Verlangen meiner Cousine Njascha nach Essen, als sie unter Bulimie litt, bis die Bewohner der Stadt Exzesse begehrten und es Annehmlichkeit nannten. An diesem Morgen ließ ich den Park aus und ging direkt zur Second Street, denn ich war mittlerweile spät dran. Ein grüner Pajero schoss vorbei. Ich sprang zurück, um nicht überfahren zu werden. Der Fahrer hupte und hob die Hand in einer Geste der Verachtung, nicht der Warnung. Ich ging niedergeschlagen weiter. Ich wusste, dass so etwas vorkam, wenn jemand ein Auto fuhr und man selbst zu Fuß ging. Dennoch, es war Harare, es war unser Simbabwe. Eines Tages, wenn ich mich anstrengte wie gefordert, wenn ich tat, was notwendig war, würde vielleicht auch ich eine Belohnung ernten wie dieser Fahrer. Im Kombi jedoch konnten diese Tagträume von einer besseren, zukünftigen Stellung, auf die ich hinarbeitete, weiteren Ärger nicht abwehren. Die Fenster des Fahrzeugs klemmten. Es roch nach schwitzenden, kaum gewaschenen Körpern. Wir waren so dicht gedrängt, dass wir nicht herausgefallen wären, hätte ein Gott im Scherz das Dach abgerissen, das Gefährt umgedreht und geschüttelt. Schweiß sickerte unter meinen Armen, hinterließ dunkle, hässliche Flecken im synthetischen Material meiner Bluse. Was für ein schrecklicher Tag mir im Büro bevorstand, wo ich die Arme an meinen Rumpf würde drücken müssen, während ich meine Texte tippte. Andere Fahrgäste hielten sich am Vordersitz fest oder stützten sich mit dem Ellbogen gegen die Tür, ohne an die Feuchtigkeit und die Gerüche zu denken, die ihre Achselhöhlen verströmten. Die Wärme der dicht gedrängten Körper. Das gemeine Volk sagte, wir sind hier. Und ich wurde wieder niedergeschlagen. Es war entsetzlich, Teil einer so gewöhnlichen Menschheit zu sein. 13. Kapitel. Ich stieg an der Ecke Jason Moyo aus, beim Parkplatz der Kombi von der Universität. Von dort waren es 2 Blocks bis zur Robert Mugabe Avenue, wo sich die Agentur befand. Vorbei an Fastfood-Ständen mit Mädchen in zu engen Hosen, an Billigläden, die mangelhafte ausländische Produkte, perfekt für den lokalen Markt, für Dutzende simbabwische Dollarfeilboten, vorbei an Juweliergeschäften, dekoriert für jemanden, der dich in deiner Bürobekleidung bedrohlich anfunkelte. Der Morgen begann ebenfalls heftig zu funkeln. Hitze schimmerte und wogte wie die Haut eines Reptils auf den Pflastersteinen und dem Asphalt. Der Boden wies die quälende Hitze so früh am Morgen zurück und hob sich kreisrund wie ein überirdischer Teich, sodass in dieser Fata Morgana Zwillingsfrauen wie über Wasser gingen. Ich schleppte mich durch die Drehtür der Agentur Steers und Partner in den klimatisierten Empfangsraum. »Hi!« Das war Patsy, die junge Frau an der Rezeption. »Sisi Tampu, Mamukasei! Bist du heute Morgen gut aufgestanden?« plapperte sie mit mehr UNU, als man von jemandem, der so jung und modern war, erwarten würde. »Hihihi, dein Haar! Es ist so schön! Wegen der Preisverleihung? Wer hat es dir gemacht, Sisi Tambu?« Während sie sprach, lächelte sie respektvoll, so wie es die Jugend tut, auf der Suche nach Inspiration. Die Tatsache, dass ich Texterin war in der größten Werbeagentur des Landes, bedeutete für dieses ehrgeizige Mädchen etwas, worauf auch sie hoffen konnte. Die junge Patsy betrachtete mich als ältere Schwester, ohne zu wissen, wie ich zu meiner eigenen Schwester stand. Sie hatte mir kurz nach meinem Einstieg bei der Agentur anvertraut, dass sie in jeder Prüfung zur mittleren Reife durchgefallen war. Ihre Zähne blitzten, als sie erzählte, dass sie damals nur bedauert hatte, nicht noch mehr Fächer belegt zu haben, um zu beweisen, dass sie nichts lernen würde, gleichgültig, wer was unterrichtete. Patsy war sogar so weit gegangen, ihren Vater auszulachen und ihm vorzuschlagen, doch selbst die Prüfungen abzulegen, wenn er sie für so wichtig hielt. Als ich sie über meinen Universitätsabschluss informierte, aber nicht über seinen niedrigen Status, fuhr sie fort, dass sie, nachdem sie Rezeptionistin in einer zweifelhaften Firma geworden war, erneut Englisch, Mathe und 3 andere Fächer belegt und zusätzlich Schreibmaschinenschreiben gelernt hatte. Jetzt besaß sie 5 verschiedene Bestätigungen auf Pappe, dass sie bestanden hatte, und wollte in 2 Fächern die Abiturprüfungen ablegen. Sie beendete unser Tête-à-Tête mit der Frage, ob ich ihr helfen würde, da die Arbeitsbelastung hoch und schwer war. »Glaubst du denn, dass du es schaffen wirst?«, fragte ich, während sie mich scheu, aber mit glänzenden Augen ansah. »Nein, ich wollte sie nicht ermutigen.« Sie gehörte zu der Sorte Mädchen, die diese Wirkung auf eine andere Frau hatte. Ein Mann mit einem Bizeps so groß wie ihre Schönheit müsste nicht mit einem Muskel zucken, um als Tyrann bezeichnet zu werden. Die Rezeptionistin war größer als die meisten von uns und wog vielleicht ein Viertel. Ihre Haut war so ruhig wie die Mitternacht, trotz des türkisfarbenen Lidschattens. Patsy war immer präzise, wenn es um den Namen eines Kunden ging. Das Festhalten einer Nachricht auf dem Während-du-weg-warst-Block, die Nagelpflege, die Frisur und die Portionen, die sie in der Cafeteria auf ihren Teller häufte. Sie war niemand, der ein Pferd essen konnte, ohne sich zu wölben, und glich diese Eigenschaft mit Disziplin aus, wie sie mir bei anderer Gelegenheit freimütig anvertraute. Patsy und ihre Vitalität waren überwältigend. Wenn sie mich bewundernd anlächelte, war es mir unmöglich, sie anzusehen. Und ich wich vor allem zurück, worum sie bat. Ja, wenn sie mir schmeichelte, schloss sich etwas in mir. Eine kleine Scheibe rutschte nach unten, die immer oben geblieben war, wenn ich mit den Mädchen in unserem Zimmer, in der Schule oder an der Universität gesprochen hatte, die nicht diese Bewunderung an den Tag legten. Wenn sich die Scheibe schloss, glaubte ich, dass mich dieses Mädchen schön wie eine Göttin verspottete. Konnte man eine spöttische Person mögen? Wie? Außerdem gehörte sie zu den Kindern, die ich in Mabvuku, einer armen Township, unterrichtet hatte. An diesem Morgen schaute ich mürrisch auf ihre Oberarme, die weder von Alter noch von Schwangerschaft oder Völlerei dick geworden waren. Ihr einziger Makel war ihre Stimme, die hoch und durchdringend war wie eine Sirene. Um bei meiner Abneigung zu bleiben, stellte ich mich und ließ mich von dieser Schwäche nicht erweichen. Ganz im Gegenteil, um in meiner Verachtung für die jüngere Frau nicht nachzulassen, konzentrierte ich mich auf ihr Haar, das zwar glatt, aber schillernd lila gefärbt war. Auch ihr Kleidungsstil war provokant und bestätigte, dass das Mädchen unerhört war. Ich glaubte, dass Patsy mit ihrer Erscheinung einen Plan verfolgte und mich mit ihrer Freundlichkeit dazu bringen wollte, sie als Model für die Werbekampagnen der Firma vorzuschlagen. »Heiß, nicht wahr?« Die Rezeptionistin troff vor Freundlichkeit. Sie hob eine Hand, die in langen, eckigen Nägeln, lackiert in einem wilden Fuchsia-Rot, endete, ans Gesicht und flatterte mit den Fingern. »Zumindest war ich früh da«, sagte sie und seufzte mit einem einnehmenden, aber gestressten Grinsen. »In den dicht bevölkerten Vierteln steht man früh auf für den Transport, wenn man pünktlich sein will. Die Hähne, die kann man vergessen. Sogar die schlafen zu lang. Man muss sich den Wecker stellen. Zumindest war ich da, bevor die Hitze angefangen hat, die Leute umzubringen.« Sie wandte mir ihr offenes Gesicht zu und fächelte sich weiter Kühlung zu. Ich erzählte ihr nicht von meiner eigenen Erfahrung in Mabvuku, weil mir die Adresse in Avenues lieber war. »Wer soll hier von was umgebracht worden sein?«, fuhr ich sie an. Etwas von der Gereiztheit abzulassen, die von der Verwechslung mit Isabel herrührte, verschaffte mir Erleichterung. »Wer wurde umgebracht?« Ich wurde sarkastisch, denn meine Entspannung war schnell verflogen. »Woher kommst du? Äthiopien? Biafra, Patsy? Aus Sierra Leone vielleicht? Du wirst eifrig Geschichte lernen müssen, weiter so, aber Vorsicht. Womöglich lernst du am Schluss sogar noch was.« Sie saugte ihre Unterlippe ein, ließ sie wieder heraus und saugte sie erneut ein. Ich war zufrieden, weil sie zumindest so bestürzt war, dass sie ihr Aussehen ruinierte, da sie sich fast den ganzen Lippenstift abgeleckt hatte. Oh, zu was für einer abscheulichen und widerwärtigen Person ich geworden war. Mit wiederhergestelltem Selbstvertrauen angesichts von Patsys Bestürzung ging ich die paar Schritte von der Rezeption zu den Aufzügen, die sich hinter den Töpfen mit den Elefantenohrpflanzen befanden. Ich dachte darüber nach, ob mein Tag jetzt gerettet war, nach seinem beunruhigenden Anfang. Und wenn ich zurückblicke, war das eindeutig der Grund, warum ich die Situation nicht begriff, die sich gerade entwickelte. Die Büros der Manager befanden sich im 4. Stock. Der Lift stand dort im obersten Stockwerk, als ich auf den Knopf drückte. 4, 2, 1 zählte die Anzeige herunter und damit näherten sich die Manager. Der Aufzug kam zum Halt. Ich zuckte zusammen und wollte mich unbemerkt davonmachen. Die Toiletten befanden sich ein paar Meter weiter den Flur entlang. Doch meine High Heels zwangen mich, auf den Fliesen aus italienischem Marmor langsam zu gehen. Es war zu spät. Eine Frau, der ich nicht begegnen wollte, die Verantwortliche der Afro-Shine-Kampagne, war bereits ins Foyer getreten. »Hallo, wie geht's?« fragte sie meinen Rücken. Auf den Ton ihrer Stimme hin fühlte ich mich verpflichtet, mich umzudrehen und meiner ehemaligen Klassenkameradin Tracy, denn sie war es, ins Gesicht zu sehen. Miss Stevenson war in der Hierarchie der Agentur hoch aufgestiegen und war, oder war es auch nicht, verantwortlich für meine Anstellung. »Wie geht's?« wiederholte Tracy ihre Frage. Bevor ich antworten konnte, fuhr sie eilig fort. »Ich habe einen Termin um 9:30. Ich werde vor Mittag nicht zurück sein, aber wahrscheinlich heute Nachmittag. Übrigens«, sagte sie jetzt über die Schulter, »es muss gelesen werden. Sorg dafür, dass Belinda es abtippt, Tambo.« Das Haar war noch immer strähnig, aber inzwischen in bronzefarbenen Schattierungen von blond, eine Mischung, die gebieterisch wirkte und keinen Unsinn zu dulden schien. Das Haar stand oben auf den Kopf in Stacheln ab, lag aber am Hinterkopf fest und glatt an wie ein Stahlhelm. Die Frisur deutete oberflächliche Verspieltheit an und einen eisernen Willen dahinter. Ihre normale, gesunde Hautfarbe wurde von einer sorgfältigen Konturierung aus sanften Pinselstrichen akzentuiert. Ihre Fingernägel waren kurz und glänzend, ohne künstliche Farbgebung. Die Ränder waren weiß, eckig und unnachgiebig. Die Fingernägel einer Frau, die wie Schwester Emmanuel auf Gegenstände deutete, die verschwinden sollten, woraufhin diese Gegenstände auch verschwanden. Das war die neue Tracy im neuen Simbabwe. Werbemanagerin für Afroshine, ein einheimisches Produkt junger Unternehmer in sackartigen Anzügen. Zudem war sie stellvertretende Kreativdirektorin. Ihr Produkt verkaufte jetzt endlich mehr als Bright and Lovely, das Produkt der konkurrierenden Werbeagentur Point Touch, infolge der ersten Werbekampagne, die wir gemeinsam entwickelt hatten. Und wohl auch, weil es billiger war. Bestimmt würde sie mich jetzt aufgrund unseres gemeinsamen Erfolgs abklatschen, so wie sie es in der Schule mit Ntombi und Patience getan hatte. Das dachte ich oft. Doch Tracys Lächeln blieb so herzlich und distanziert wie an meinem ersten Arbeitstag bei Steers et al. Sie las lediglich meine Texte, bevor sie an den Kreativdirektor weitergeleitet wurden. Keine von uns beiden brachte es über sich, unsere gemeinsame Schulzeit zu erwähnen. »Morgen, Tracy. Mal sehen, was ich tun kann«, sagte ich unverbindlich. Wut nur im Blick, bereit, sich zu einem freundlichen Funkeln dämmen zu lassen, falls sie sich umdrehte, während ich ihr nachschaute. Die Aufzugtür schloss sich. Ich fluchte und hoffte, dass Patsy die kurze Begegnung nicht mitbekommen hatte und drückte wieder auf den Knopf für den Aufzug. »Hallo Belinda, wie geht's?« rief ich, als ich die Kreativabteilung betrat. Es war ein Großraumbüro. Die Textabteilung nahm einen Bereich ein, Kunst und Grafik einen anderen, während der dritte Bereich dem Publikumsverkehr vorbehalten war. Die Aufteilung war auch farblich gekennzeichnet. Orange für Kunst, grün für Kunden und blau für Text. Ich war nicht mit Belinda befreundet. Ja, genau aus diesem Grund sprach ich so gut gelaunt mit ihr. Alle anderen Mitarbeiter in diesem Stock waren weiße, sodass alles gut durchdacht sein musste. Der kleinste Gruß geplant und vorbereitet. Das galt insbesondere für Belinda, die immer zu viel zu tun hatte und die ich jetzt bitten musste, etwas extra abzutippen. »Eher schlecht als recht«, entgegnete die Sekretärin. »Trotzdem hallo.« Sie hielt inne, um schaudernd zu stöhnen. Ihre Hände hingen schlaff an ihren Handgelenken über der Schreibmaschinentastatur. »Tambo, hast du irgendwelche Ideen für diese verdammte Kampagne? Was ist das? Nennst du das einen Text?« Sie blickte auf die chaotische Vorlage neben ihrer Maschine. Der Text war auf der ruckelnden, mechanischen Schreibmaschine des Texters getippt worden. Die Ränder waren unregelmäßig. Jedes zweite Wort war durchgestrichen und überschrieben, durchgestrichen und noch einmal überschrieben. Von kleinen Kommentaren unten auf der Seite mit Bleistift in einer winzigen, verkrampften Schrift verfasst, zielten Pfeile auf den Textkörper, wo die späteren Inspirationen des Autors noch eingefügt werden sollten. Der Autor war Dick Lawson, der Cheftexter. Wahrscheinlich glaubt er, dass er einen Bestseller geschrieben hat, schäumte die Sekretärin. Und Mann, er hat was gegen mich. Belindas Augenbrauen schlängelten sich auf ihrer Stirn. Eine andere Erklärung gibt es einfach nicht. Meinst du etwa, dass er es mir gestern gegeben hat, Tambo? Stell dir vor, er würde es mir geben, wenn ich tatsächlich genügend Zeit habe, um es abzutippen. Oh nein! Sie zog die Silbe in die Länge. 10:05, Ich frage dich. Da hat er es mir auf den Tisch geknallt. Er hatte Glück, dass ich hier noch rumgemacht habe. Und er weiß es nicht mal, wenn er Glück hat. Nennt das hier eine verdammte Anzeige? Sie schob den Text in meine Richtung. Es war meine Strategie, die Texte anderer Werbetexter nicht zu lesen. Auf diese Weise schützte ich mich vor dem Vorwurf abzuschreiben. Ich lächelte Belinda nur an. Anzeige, von wegen, schnaubte sie. Das ist eine scheiß Enzyklopädie. Ich wette, dass du in 10 Minuten was Besseres schreibst. Das glaube ich wirklich. Wie wär's? Warum nicht? Ich tippe es. Er wird das hier 5-mal überarbeiten. Du weißt, wie er ist. Mach schon, Tambo. Tu so, als wär's ein Fehler gewesen. Mach du es. Nimm ihm die Kampagne ab. Es war verlockend. Sim er. Ich hiefte eine Pobacke auf den limongrünen Schreibtisch und zog Dicks Entwurf zu mir. In der Kürze liegt die Würze, ermutigte mich Belinda. Und so weiter. Deine Vorschläge sind immer viel kürzer. Dicks Kampagne übernehmen. Sie zu meiner machen. Mich nicht um ihn kümmern. Ich fing an zu glauben, dass ich es tun könnte. Flieg höher als deine Träume und weiter als mit Sim Air. Denn mit Sim Air ist der Himmel nicht die Grenze. Die Slogans formten sich praktisch von selbst. Die Anspielung auf meine Neigung zur Kürze hielt mich davon ab, ihr meine Ideen zu diktieren. Jede meiner Handlungen erforderte zunächst analytische Planung, genauso wie die Aussagen anderer Personen penible Analysen erforderten. Ich wollte vorsichtig sein, da nicht klar war, worauf Belindas Kommentar hinsichtlich Präzision abzielte, abgesehen von dem, was sie gesagt hatte. Die Kunden wollten natürlich kurze Texte. Aber verwendete die Sekretärin bei dem, was sie sagte, einen Code, der bedeutete, dass ich ungenügend gebildet, meine Knappheit ein Zeichen geistiger Armut war? Dick war in der Lage, seitenweise Camus, Tolstoi, Puschkin, Thomas Mann zu zitieren. Autoren, die ich gelesen hatte, ohne auch nur eine Zeile auswendig zu können. War es da wichtig, dass seine Texte mehrere Überarbeitungen benötigten, da er doch über so viel Wissen verfügte? War Eleganz nicht auf Ausgestaltung angewiesen? Strotzten Schonerpoesie und Dorfrituale deswegen nicht vor Wiederholungen, während Thomas Manns Sätze sich wieder und wieder verschachtelten? Der fragliche Mann schlurfte herein, während Belinda und ich uns gerade verschwören wollten. Versager, zischte Belinda leise. Und ich erschrak, weil sie nicht Dick meinte, sondern mich. So versäumte ich den Augenblick, in dem ich mich mit Belinda hätte anfreunden können, indem ich das Projekt eines anderen nicht an mich zog.